Der Bundestag hat gestern mit großer Mehrheit den Einsatz der Bundeswehr auf dem Balkan beschlossen. 50 Jahre nach Kriegsende, 50 Jahre nach Vertreibungen, Zerschlagungen, nach Morden der deutschen Wehrmacht auf dem Balkan werden wieder deutsche Soldaten auf dem Balkan eingesetzt. Der sogenannte Friedensvertrag von Dayton gab die Grundlage für den Einsatz der deutschen Bundeswehr. Dieser Friedensvertrag löst die Probleme auf dem Balkan aber keineswegs. Im Gegenteil. Die Folge werden wiederum Vertreibung, Morden, Häuserplünderungen und anderes sein. Für die NATO-Strategen und auch die Strategen in unserem Land ist das kein Problem. Sie werden es, wenn Probleme auftauchen, das Ganze militärisch lösen. Dafür sind sie da, das haben sie heute schon angekündigt, dass man diesmal als Erster schießen wird. Probleme lösen werden die NATO-Truppen auf dem Balkan sicherlich nicht. Das wird auch aus einer Erklärung deutlich, die die sogenannten Frauen in Schwarz aus Belgrad nun an die Öffentlichkeit gebracht haben. Seit Jahren schon protestieren die Frauen in Schwarz in Belgrad gegen die Kriegspolitik der Milosevic-Regierung. Sie schätzen das Friedensabkommen von Dayton und deren Folgen relativ kritisch ein. In ihrer Erklärung heißt es unter anderem: Aufgrund des Druckes der US-Administration haben die Präsidenten Milosevic, Tudjman und Izetbegovic, verantwortlich für Krieg und enormes Leiden in Jugoslawien, die Friedensvereinbarungen zu Bosnien-Herzegowina unterzeichnet. Die Friedensgruppe Frauen in Schwarz aus Belgrad möchte nicht von der Flut der Euphorien gefangen genommen werden, die von den Zentren der Macht ausgeht, noch das vergessen, was wir in den letzten Jahren passiert ist. Daher wiederholen wir, dass wir diesen Frieden nur als eine Warnung akzeptieren. Wir erinnern die Bürgerinnen von Serbien daran, dass der Krieg bereits seit 4 Jahren andauert und die Atmosphäre, die dazu führte, noch viel länger. Wir rufen die endlosen Sitzungen und Diskussionen in der offiziellen serbischen kommunistischen Partei ins Gedächtnis zurück, die von sogenannten spontanen Versammlungen von Menschen gefolgt wurden, die alle diejenigen, die gegen die neue Politik von Milosevic waren, stürzten. Wir erinnern uns an all die Lügen, Beschimpfungen, Hass und Manipulationen, die vom staatlichen Fernsehen und den Zeitungen befördert wurden. Wir erinnern an die anderen Dinge, die wir nicht vergessen können. Panzer in den Straßen Belgrads am 9. März, und insbesondere die Panzer, die nach Vukovar fuhren, während die Menschen in Neubelgrad ihnen zuwinkten. Milosevics Erklärung, dass, wenn wir nicht wissen, wie man arbeitet, wir dennoch wissen, wie man kämpft. Und all diese Erklärungen für ein Großserbien, selbst um den Preis, nur Wurzeln zu essen, um dieses zu erreichen. Nächtliche Mobilisierungen, Paraden, paramilitärischer Terror, die Angst der Jugend, die aus dem Land floh und über all diesem grausamer Tod und Verstümmelung von tausend von Menschen, erzwungene Vertreibung Millionen anderer, zerstörte Städte und Dörfer, all das gibt uns nicht das Recht zu vergessen und Amnestien auszurufen, da wir an individuelle Schuld und Verantwortung glauben. Die Verantwortung für den Krieg liegt sicherlich zu einem großen Teil bei anderen Kriegsparteien, der Politik der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, der NATO. Wenn wir die Schuld in Serbien herausstellen wollen, wollen wir die Bürgerinnen Serbiens warnen, dass die Politik ihres Landes, die zu dem Krieg führte und ihn ermöglichte, nicht Frieden, Erneuerung und Zukunft garantiert. Wir werden von der Wirklichkeit eines Friedens in dieser Region nur dann überzeugt sein, wenn allen Flüchtlingen erlaubt ist, nach Hause zurückzukehren und wenn in allen neu entstehenden Staaten das Recht, anders und verschieden zu sein und das Recht, dieses andere und diese Verschiedenheit auszudrücken, anerkannt ist. Wir glauben, dass der größte Reichtum des Balkans diese Verschiedenheiten und zugleich die Ähnlichkeiten der Menschen ist. Soweit eine Erklärung der Frauen in Schwarz aus Belgrad, eine kritische Erklärung zu dem Friedensabkommen in Dayton. Im Folgenden nun ein kleines Interview mit Hajo Kalke vom Friedensbüro aus Heidelberg über die konkreten Folgen des Abkommens von Dayton für die Bevölkerung in Sarajevo. Zunächst die Frage, welche konkreten Auswirkungen hat das Abkommen von Dayton auf die Bevölkerung Sarajevos?
Die gravierendste Auswirkung wird vermutlich die sein, was die bosnischen Serben betrifft. Es ist ja so, dass in Sarajevo selber, also teilweise im Stadtzentrum, aber auch in den Vororten ringsherum, ja etwa 120.000 Serben leben. Und dass es eben nicht so ist, dass da jetzt nur irgendwelche serbischen Soldaten wären, sondern das sind ganz normale Leute zum großen Teil, also Schulkinder, das sind Frauen, das sind Alte und natürlich auch Soldaten, das ist klar. Aber es ist im Prinzip einfach Bevölkerung, wie es auch auf der muslimischen Seite eben Bevölkerung gibt, die zum Teil eben auch aus Soldaten besteht. Und das Dayton-Abkommen sieht jetzt vor, dass praktisch ganz Sarajevo unter muslimische oder wie es heißt bosnische, aber de facto muslimische Kontrolle gestellt wird, sodass die Serben also an dem Zentrum der Region Bosnien-Herzegowina keinen Anteil haben sollen. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz symbolische Sache. Und von daher schon mal äußerst problematisch, aber die größere Problematik liegt darin, wenn dieses Abkommen hier in diesem Punkt umgesetzt wird, dann heißt es für die meisten Serben, die davon betroffen sind, wie es der französische General, der deshalb geschasst wurde, auch formuliert hatte, also Koffer oder Sarg, und die meisten würden dann den Koffer packen. Das heißt, wir hätten als Beginn der Umsetzung dieses sogenannten Friedensabkommens zunächst mal eine große ethnische Säuberungsaktion.
Wie könnte dann eine gerechtere Lösung für Sarajevo aussehen?
Die Lösung ist natürlich ein Übel, wenn eine Stadt geteilt ist. Aber es ist noch ein viel, viel größeres Übel, wenn sie zwangswiedervereinigt wird, im Sinne, dass die eine Partei die ganze Stadt bekommt und die andere Partei weichen muss. Das ist das viel größere Übel. Das heißt also, man müsste eine Lösung finden, zu sagen, gut, die Situation in und um Sarajevo, dass also der größere Teil des eigentlichen Stadtzentrums etwa 85% muslimisch kontrolliert ist und der größere Teil der Vororte serbisch kontrolliert, und die hat sich in den letzten 3,5 Jahren eigentlich kaum verändert. Und dass man das einfach anerkennt und sagt, okay, hier findet eben die neue Grenzlinie statt. Es gibt halt geteilte Städte, wie beispielsweise Jerusalem war auch jahrelang geteilt, und ich denke, es ist sicherlich ein Vorteil, als eine geteilte Stadt zu haben, als eine auf diese Art, in Anführungsstriche, wiedervereinigte Stadt dann zu erreichen.
Welche Rolle werden denn jetzt die dort eingesetzten NATO-Soldaten spielen in dem noch immer gärenden Konflikt?
Ich meine, Sie haben gesagt, zumindest kam das hier in Heidelberg in der Rhein-Neckar-Zeitung vor etwa einer Woche als Überschrift einer Meldung auf Seite 1, dass sie nicht warten werden und als Zweite schießen werden. Das heißt, sie behalten sich vor, einfach willkürlich, wenn sie es für richtig halten, mit dem Schießen anzufangen. Das finde ich also schon eine ganz bemerkenswerte Äußerung, weil bislang ja immer man schamhaft gesagt hat, naja, die anderen haben angefangen. Ob die anderen wirklich angefangen haben oder nicht, lässt sich natürlich dann schwer nachvollziehbar oder schwer nachvollziehen. Aber letzten Endes hat man immer noch ein bisschen defensiven Anspruch gehabt, und jetzt lässt man den Fall und sagt, nee, wenn wir das für richtig halten, meinen, hier wird das Dayton-Abkommen, so wie wir das lesen, nicht richtig umgesetzt. Und wenn wir das taktisch für richtig halten, dann schießen wir los. Also das finde ich eine ungeheure Aggressivität, die eigentlich hier zum Ausdruck kommt. Und ich halte den Ausdruck Friedenstruppe eigentlich auch nicht für richtig. Also wenn, dann müssten wir ihn in Anführungsstriche setzen.
Vielleicht noch abschließende Frage eben zur Diskussion hier in der Bundesrepublik. Gestern war die Abstimmung im Bundestag über die Verschickung der Truppen. Wenn man so die ganze Propagandalinie in der Zeitung und der Presse verfolgt hat, war es jetzt eine Stimmung, die sagt, also es ist hervorragend, dass die jetzt dort runtergehen. Wer was dagegen noch hat, ist ein ganz schlimmer Mensch. Wie schätzt du jetzt vielleicht so psychologisch die Stimmung hier in dem Lande ein? Was bedeutet jetzt dieser Einsatz der Bundeswehr dort unten?
Ja, ich glaube also, der ganze NATO-Einsatz krankt daran, dass hier eine Institution oder ein Militärbündnis beauftragt wurde, was sich im Krieg nicht neutral verhalten hat, was also vor 2 oder 3 Monaten gewaltige Bombardements gegen eine der direkten Kriegsparteien verübt hat, sodass das schon mal von daher ein Konstruktionsfehler ist. Ich meine aber, dass die deutschen Truppen ein zusätzliches Übel darstellen. Ich meine, das ist wirklich eine Art Schamlosigkeit gegenüber den Opfern, jetzt gerade in der serbischen Bevölkerung, die im Zweiten Weltkrieg, aber auch schon im Ersten Weltkrieg Opfer der deutschen Besatzung wurden. Ich meine, der Krieg im Zweiten Weltkrieg war ja nicht zuletzt ein explizit verstandener antiserbischer Krieg. Es ist ja so gewesen, dass die Bombardierung von Belgrad, eben das ist kein Zufall, dass eben Belgrad nur bombardiert wurde, nicht Zagreb. Und dass also in der entsprechenden Rede von Hitler dann einen Tag nach der Bombardierung auch explizit der Serbenpakt angesprochen wurde. Und ich meine, selbst wenn es jetzt so wäre, dass die NATO-Operation mit den hehrsten Zielen stattfinden würde und mit den besten Mitteln, was nicht der Fall ist, es ist meiner Ansicht nach nur eine Zwischenphase in einem Krieg, aber selbst wenn es so wäre, dann würde es eigentlich der normale Anstand verbieten, dass deutsche Soldaten dort irgendetwas gegen die Serben nochmal unternehmen würden.
Soweit also Hajo Karge vom Friedensbüro aus Heidelberg über die Auswirkungen des Daytoner Abkommens auf die Bevölkerung in Bosnien.